Hallo und herzlich willkommen zum BEM-Podcast von IPEGO. Es geht um die Prävention und Inklusion im Arbeitsleben. Heute ist der 26.10.2018 und Sie hören die Episode 9 mit Professor Dr. Wolfhard Kothe. Wolfhard Kothe ist seit 1992 Inhaber der Gründungsprofessur Zivilrecht II an der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg mit den Aufgabengebieten bürgerliches Recht, deutsches und europäisches Arbeits-, Unternehmens- und Sozialrecht. Und er ist aktuell Forschungsdirektor am Zentrum für Sozialforschung Halle e.V., ebenfalls an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Darüber hinaus ist er Autor zahlreicher Veröffentlichungen zum deutschen und europäischen Arbeitsschutzrecht. Er ist Mitherausgeber des Online-Forums reharecht.de und Mitherausgeber mehrerer Zeitschriften. Ich liste die Zeitschriften und wo er mitwirkt in den Shownotes auf. Wer nachschauen will, der wird da fündig. Wir sprechen heute über Professor Kothes Einschätzungen und Auswirkungen aktueller Rechtsprechung auf die BEM-Praxis. Und aufgenommen wurde das Gespräch am 9.8., einem heißen Sommertag an der Uni in Halle. Wie immer finden Sie die angesprochenen Links und Hinweise und die Kontaktdaten ebenfalls in den Shownotes. Ich wünsche gute Erkenntnisse und Unterstützung auch eventuell für Ihre Fragen. Ja, guten Morgen und willkommen, Herr Kothe. Wie schön, dass ich bei Ihnen sein darf, dass Sie für ein Gespräch bereitstehen und nach unserem tollen Abend gestern durch die Bibliothek und durch die Altstadthalle sind wir jetzt hier auch gut eingestimmt auf richtig ernste Fragen zum BEM. Wir beide begegnen uns seit einigen Jahren immer wieder auf Veranstaltungen und sogar in Forschungsprojekten. Ne? Sie waren auch im Beirat zumindest wollten da auftauchen.
Genau, nur als Vertreter für Frau Lieber.
Genau. Und und wir konnten Sie, also wir IPEGO, in den letzten Monaten mit einer unserer Umfragen zum BEM unterstützen, in Ihrem Projekt, ne, zum BEM-Lotsen-Projekt. Das wäre auch vielleicht nochmal ganz interessant, da nochmal ein, zwei Sätze dazu zu hören. Ja, und ich bin auch einigermaßen lange schon im Geschäft und bei Thema BEM kommt man überhaupt nicht an Ihnen vorbei. Da sind Sie unglaublich präsent und definieren das BEM auch maßgeblich mit. Was mich insbesondere mal vor vielen Jahren inspiriert hat, war auf einer Veranstaltung der IG Metall irgendwo in 2010 oder 11. Da haben Sie als Referent gesagt, es gibt nichts Schlimmeres für einen BEM-Prozess als Unwissende, unmotivierte und unkreative BEM-Verantwortliche. Das fand ich so toll und das habe ich dann auch sofort mit in meine Veröffentlichungen mit rein. Verbreite es also auch weiter. Das ist wirklich, wirklich toll. Welche Rolle spielt eigentlich für Sie das BEM aktuell in Ihrem Arbeitsalltag? Woran arbeiten Sie?
Meine letzte große Tätigkeit in diesem Bereich war die Schlussredaktion der vierten Auflage unseres Kommentars zum SGB 9, der in Kürze erscheinen wird. Und in diesem Kommentar nimmt natürlich das BEM eine wichtige Rolle ein. Aber der Kommentar ist so aufgebaut, dass wir die verschiedenen sozialrechtlichen Informationen jeweils so sortieren, dass sie auch für das BEM-Verfahren aufbereitet sind. Es geht also in dem Kommentar nicht allein um Paragraph 167, sondern darum, dass die verschiedenen arbeits- und sozialrechtlichen Informationen für dieses Verfahren nutzbar gemacht werden.
Okay, und dann hatten Sie noch dieses BEM, für das Sie auch unsere Umfrage nochmal aufbereitet genutzt haben zum BEM-Lotsen. Ja. Was ist das? Ja. Das ist vom Forschungsinstitut.
Ja. Ja, Unser Forschungsinstitut führt ein Projekt durch, das steht auch kurz vor dem Abschluss, unter dem Namen Lotser Netzwerke. Da geht es um die Frage, welche Unterstützung brauchen kleinere und mittlere Unternehmen? Und um das vergleichbar zu machen, haben wir für die verschiedenen Beispiele immer jeweils überprüft, wie dort das BEM-Verfahren durchgeführt wird und welche konkreten Möglichkeiten es gibt. Und es zeigt sich, es gibt viel mehr konkrete Möglichkeiten, als wir uns bisher vorgestellt haben.
Solange ich mich in meiner Arbeit mit dem BEM und mit der Inklusion ins Arbeitsleben beschäftige, kenne ich, wie gesagt, Ihre Kommentare und Ihre Konkretisierungen zu den Mindestanforderungen in einem BEM-Prozess. In meinen Schulungen verteile ich das immer. Mhm. Ganz ein Zettel, Mindestanforderung in einem BEM-Prozess. Was ist eigentlich ein ordnungsgemäßes BEM oder und ein doppelter Suchprozess?
Ja, fragen wir gar nicht, was ordnungsgemäß ist, sondern einfach das Ziel des BEM ist die Sicherung der Arbeitsplätze. Und weil vorher noch nicht klar ist, mit welchen Mitteln wir das erreichen, ist das BEM ein Verfahren, in dem man nach Lösungen sucht. Mhm. Deswegen ein Suchprozess und ein offener Suchprozess, weil man die Ergebnisse vorher noch nicht weiß. Und man kann sie auch nur herausbekommen, indem man alle Beteiligten an einen Tisch holt. Und der Wichtigste ist der Betroffene selbst. Deren Wissen und Einschätzungen sind unverzichtbar. Das ist ein neues Element in unserer Gesundheitspolitik, wo ansonsten der Betroffene eher als Objekt und nicht als Subjekt gesehen wird.
Ja.
Gut, ich werde es nochmal verdeutlichen. Ja, das Bundesarbeitsgericht hat das bereits 2009 aufgenommen, hat einige meiner Überlegungen aufgegriffen und hat dann einfach Mindestanforderungen genannt. Einmal das Zielverfahren ist auf Anpassung des Arbeitsplatzes oder auf einen anderen Arbeitsplatz gerichtet, vom Ziel her. Alle zu beteiligenden Stellen, Ämter, Personen werden einbezogen. Keine vernünftigerweise in Betracht zu ziehende Möglichkeit wird ausgeschlossen. Jeder Vorschlag wird sachlich erörtert. So. Mhm. Wenn man sich daran hält, hat man schon sehr viel gewonnen.
Wie prüft denn das der vor Gericht der Richter?
Naja, das würde natürlich jetzt voraussetzen, dass einer der Beteiligten sagt, ich hatte hier noch vorgeschlagen eine Versetzung in die Abteilung X und dieser Vorschlag ist an den Tisch gefallen. Mhm. Oder er sagt, ich wollte aber unbedingt, dass das Integrationsamt beteiligt wird und das ist aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen nicht geschehen. Mhm. Das Gericht kann sowieso immer nur das überprüfen, was die Parteien ihm vortragen.
Ich habe Herrn Kothe dann gefragt, ob es üblich oder möglich ist, im Rahmen einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung die BEM-Akte vorzulegen oder vorlegen zu müssen. Und darauf sagte er,
Das ist möglich, dass auch eine Prozesspartei so etwas vorlegt. Mhm. Aber insgesamt spielt die Akte für die juristische Diskussion des BEM eine sehr geringe Rolle. Es geht um den Prozess und das habe ich hier versucht zu erläutern und ich will das verdeutlichen anhand des ersten BEM-Verfahrens am Bundesarbeitsgericht im Jahr 2007. Auch dort ist gleich die Zielrichtung verändert worden. Es ging um einen ungelernten Arbeiter in der Metallindustrie. Der hatte große Probleme mit seiner Wirbelsäule. Das war nicht überraschend, weil er hatte 15 Jahre an einem arbeitsschutzwidrigen Arbeitsplatz Schrauben in gedrehter Haltung heben und transportieren müssen. Mhm. Das war von Anfang an mit der Lastenhandhabungsverordnung nicht vereinbar. Man muss sich wundern, dass die Wirbelsäule es überhaupt so lange ausgehalten hat. Mhm. Und hier hatte das Arbeitsgericht in der ersten Instanz ein Gutachten eingeholt mit der Frage, was kann der Beschäftigte nicht mehr? Das Bundesarbeitsgericht hat das Gericht dafür scharf gerügt, hat gesagt, völlig falsche Fragestellung. Im BEM geht es darum, welchen Arbeitsplatz kann er einnehmen. Es muss ein Gutachten eingeholt werden, welche Ressourcen er hat und nicht welche Defizite er hat. Und damit ist gleich im ersten Verfahren eigentlich das auf den Punkt gebracht, auch der Perspektivenwechsel, der bis heute vielen große Schwierigkeiten bereitet.
Okay. Hat dieses Kündigungsschutzverfahren, das ist ja ausgehebelt, wenn es darum geht, in Kleinstunternehmen irgendwie was durchzusetzen. Also bei Beschäftigten unter 10 Personen fällt das ja im Grunde genommen weg. Kann man das umgehen oder wie kann man das trotzdem, wie kann das, man es trotzdem durchsetzen?
Gut, die Aussage des Bundesarbeitsgerichts ist einfach, auch in Klein- und Kleinstbetrieben muss das BEM durchgeführt werden. Das ist ganz wichtig. BEM ist kein Kündigungsvorverfahren, ist kein Annex des Kündigungsverfahrens, sondern es geht darum, kranke Menschen, es geht um die Sicherung ihrer Arbeitsplätze.
Ja.
Und das ist sogar in kleineren Betrieben mindestens genauso wichtig. Und darum muss es überall durchgeführt werden. Für kleine Betriebe haben wir Probleme, wo sie die richtige Unterstützung finden. Aber dazu machen wir unser Forschungsprojekt. Das können wir in einem Jahr dann diskutieren.
Mhm. Ach, da liegen die Ergebnisse in einem Jahr dann
vor. Naja, das muss ja erstmal, wir kennen das ganze Geschäft, das ist ein Abschlussbericht, der muss abgenommen werden und dann kann er erst veröffentlicht werden, dann kann er diskutiert werden.
Okay, okay. Gibt es dazu nochmal eine, irgendwie eine Abschlussveranstaltung oder
das
so?
Das werden wir sehen. Das diskutieren
alles
wir Ende November.
Alles noch in Planung.
Ja.
Ja, okay. Die Rechtsprechung zum BEM ist über die Jahre ja recht lebendig. Insgesamt wird das BEM tatsächlich ziemlich kontrovers diskutiert. Und wie wir mitkriegen, beeinflussen Urteile den BEM-Prozess in der Praxis erheblich. Das war vor allem so nach dem BAG-Beschluss vom 23.03.2016. Ich weiß, dass dieser Beschluss viele im BEM-betriebliche Akteure beschäftigt. Sie haben sich mit diesem Beschluss auch auseinandergesetzt. Sie haben auch Bedenken wegen des Urteils. Sie hatten in einem Aufsatz geschrieben, Bad Cases make bad law. Und das heißt, Sie sind damit auch nicht glücklich.
Ich will das verdeutlichen. Das war schon ein Unglück, dass das Verfahren zum BAG gekommen ist. Denn der Spruch der Einigungsstelle war betriebsverfassungsrechtlich unwirksam und rechtswidrig. Das war auch leicht erkennbar. Ich habe mich dazu auch schon 2015 geäußert. Und das heißt, der Betriebsrat musste den Prozess verlieren. Es war auch richtig, dass er ihn verloren hat, weil das, was die Einigungsstelle gemacht hat, mit der Systematik des Betriebsverfassungsgesetzes nicht vereinbar war. Mhm. So, das war eigentlich sehr einfach. Und wie so oft in solchen Fällen setzt dann ein Gericht noch einmal etwas drauf, auch etwas genervt über den Anwalt des Betriebsrats, der über drei Instanzen einfach eine rechtsfehlerhafte Position vertritt und nicht dazugelernt hat. Und diese zusätzlichen Aussagen des ersten Senats des BAG sind für uns ein Unglück, weil dort ungefragt einige Aussagen getroffen werden, wie das Gericht sich ein BEM vorstellt. Das war aber gar nicht Gegenstand in dem Sinne des Verfahrens. Es gab dazu gar keine ordentlichen Tatsachen. Und ich habe das mit so einem Bild verglichen, anstelle des runden Tisches des BEMs werden jetzt zwei eckige, nicht miteinander verbundene Tische aufgestellt. Deswegen hat dieser Beschluss in den Betrieben, die einen runden Tisch aufstellen, gar keine Auswirkung. Mhm. Weil das kann, egal ob es Personaler oder Betriebsräte oder Schwerbehindertenvertretungen sind, das kann niemand überzeugen, wie die Vorstellungen dort sind. Mhm. Es hat sehr negative Auswirkungen in den betrieben, in denen Beteiligte, sei es Personal, im Personalwesen, sei es Geschäftsführer, sei es auch Betriebsräte, sowieso kein BEM durchführen wollen. Die finden dort ihre Vorurteile bestätigt, dass das sowieso alles viel zu kompliziert ist. Und das ist schlecht, aber das ist eine spezifische Konstellation. In der großen Menge der Kündigungsverfahren haben die Gerichte den Kulturwechsel weg von der Aussonderung hin zur Inklusion und zur Anpassung der Arbeit sehr engagiert nachvollzogen.
Mhm. Muss ich doch nochmal zu den Auswirkungen auf die Praxis, die ich tatsächlich auch beobachte. Erstmal Dank für Ihre klaren Worte dazu und die klare Position, die Sie da innehaben. Und in der Praxis erlebe ich es tatsächlich, dass diese Vorteile, die daraus gezogen werden könnten, von insbesondere in größeren Firmen, die sich dann auch einen Rechtsbeistand oder im Haus, die einen Rechtsbeistand im Haus haben, die forcieren tatsächlich selbst vorhandene Vereinbarungen zu dem BEM-Prozess und haben großes Interesse, einen BEM-Prozess mit rundem Tisch zu verwandeln in einen BEM-Prozess mit zweieckigen Tischen.
Gut. Aber ich will das wieder ganz einfach versuchen zu verdeutlichen. Dort, wo schon eine Betriebsvereinbarung vor dem März 2016 bestand, ist die durch diese Entscheidung nicht in die Luft gesprengt worden. Die Betriebsvereinbarung gilt weiter. Und der Arbeitgeber muss sie auch durchführen. Er hat sie unterschrieben. Es gilt nicht unbedingt für Einigungsstellensprüche, aber dafür haben wir so wenig von. Betriebsvereinbarungen müssen so, wie sie unterschrieben sind, durchgeführt werden. Und ein Arbeitgeber kann natürlich jetzt die Betriebsvereinbarung kündigen. Das ist möglich, aber selbst wenn er sie kündigt, wirkt sie nach und muss so lange durchgeführt werden, bis es eine neue einvernehmliche Regelung gibt. Und das ist ein einfacher betriebsverfassungsrechtlicher Sachverhalt. Da darf man sich nicht erschrecken lassen. Und dann erwarte ich von Interessenvertretung, dass sie in den Betriebsversammlungen für die bestehende Vereinbarung eintreten und sagen, wie wichtig sie ist und dass es nicht sinnvoll ist, sie zu kündigen. Mhm. Und ich glaube, dass das auch in einer Betriebsversammlung gar nicht gut ankommt, wenn man dann sagt, da gab es im März 2016 einen Beschluss des Bundesarbeitsgerichts, jetzt möchten wir etwas kündigen, was im Betrieb sich bewährt hat. Mhm. Also es ist muss da ganz anders herangehen an diese Frage.
Mhm. Also nicht so besorgt und ängstlich, sondern einfach selbstbewusst und
Die Rechtslage ist viel einfacher. Ja. Betriebsvereinbarungen müssen durchgeführt werden.
Punkt.
So. Und, und dann kann es natürlich passieren, dass der bisherige BEM-Prozess schlecht läuft. Mhm. Das muss man ändern. Aber das muss man in jedem Fall ändern, ob mit oder ohne Betriebsvereinbarung. Und dazu geben aber die vielen anderen Urteile des Bundesarbeitsgerichts so viele Instrumente, wie man das sinnvoll macht. Dazu gibt es inzwischen so viele vernünftige Handbücher. Ne? Das ist klar, man muss etwas, was nicht gut läuft, muss man verbessern. Mhm. Aber etwas, was auch nur halbwegs ordentlich läuft, dafür kann man auch im Betrieb werben, dass das nicht gekündigt wird.
Okay, dann in die Ohren der Verantwortlichen. Wir bleiben mal beim Betriebsrat, bei der Rolle der Betriebsräte, die eben auf der Suche nach einem richtigen BEM sind, also nach guten Prozessen, wie Sie gerade sagen, also wo es BEM eben gut läuft. Noch heute, so 14 Jahre, nachdem es das BEM gibt, begegnen mir heute noch Betriebsräte, Schwerbehindertenvertretungen, die sich stark gegen so ein BEM wehren, gegen die Einführung des BEM in ihr Unternehmen. Haben schon 2008 dazu etwas beschrieben, Wie sehen Sie heute die Rollen der Akteure beim Prozess, insbesondere auch die der Schwerbehindertenvertretungen nach der Reform des SGB IX jetzt?
Ja, also insgesamt ist es ja so, dass das BEM Fortschritte macht. Es wird Stück für Stück mehr angewandt. Mhm. Wir haben auch eine Reihe von Betrieben, in denen das auch wirklich gut gemacht wird. Und wir haben in verschiedenen Handbüchern inzwischen sehr viele schöne, anschauliche Beispiele, wie das laufen kann. Dann haben wir auf der anderen Seite auch Betriebsräte, die das gar nicht machen wollen. Das scheint ihnen auch sehr kompliziert zu sein. Ich erlebte vor kurzem einen Betriebsrat, der sagte mir, im Rahmen unserer gewerkschaftlichen Schulung haben wir besprochen, wir machen gar nichts. Der Arbeitgeber wird irgendwelche Fehler machen, dann wird man es im Kündigungsprozess aufgreifen. Das halte ich überhaupt nicht für sinnvoll. Es ist auf dem Rücken der Beschäftigten. Mhm. Denn die Konsequenz, wenn nichts passiert ist, ist nicht, dass der Beschäftigte einen glänzenden Prozess führt, sondern der größte Teil von ihnen zieht sich zurück und wirft das Handtuch. Wir haben inzwischen dazu auch sehr interessante gesundheitswissenschaftliche Beispiele, dass dort, wo gar nichts passiert, das Arbeitsverhältnis abbröckelt, mhm, und die Betroffenen werden aber davon nicht gesünder, sondern werden dann Langzeitarbeitslose. Das ist kein sinnvolles Ziel. Deswegen ist also eine solche Position aus meiner Sicht völlig falsch. Mhm. Ich habe Verständnis dafür, wenn allen Beteiligten das etwas kompliziert erscheint. Das liegt aber daran, dass man immer zuerst die Frage stellt, was ist ordentlich? Die Frage muss ausgehen vom Subjekt, von wir haben hier Personen, ich nehme mal die wichtigste Gruppe, von Langzeiterkrankten. Doch das ist immer schlecht. Und jetzt ist die Frage, wie können sie wieder in den Arbeitsprozess integriert werden? Und dazu haben wir ein sehr erfolgreiches Modell, die stufenweise Wiedereingliederung. Mhm. Und die muss dann eben gemacht werden. Und die muss auch gemacht werden, wenn es überhaupt gar keine BEM-Vereinbarung gibt. Mhm. Und das gilt für die im Personalwesen Beschäftigten. Die werden ja damit konfrontiert, dass jemand auf einmal lange Zeit nicht da ist. Vielleicht kommt er dann mit einem Attest seines Arztes, dass doch vielleicht irgendeine Eingliederungsmaßnahme sinnvoll wäre. Vielleicht auch direkt nach einer stationären Reha. Und für die Betriebsräte, die müssen für diese Personengruppe Sprechstunden machen, die müssen diese Personengruppe inzwischen mit Mails erreichen, und das ist völlig unabhängig davon, ob es eine BEM-Vereinbarung gibt. Mhm. Aus der Sicht der Interessenvertretung sind die konkreten Menschen das Wichtigste, und mhm, die benötigen in dieser schwierigen Situation Unterstützung.
Die BEM-Vereinbarung setzt einfach den Rahmen nochmal, ne? Ja. Und verdeutlicht Prozesse.
Ja. Die BEM-Vereinbarung ist natürlich wichtig und wünschenswert, mhm, aber es ging jetzt um diejenigen, die sagen, oh, wir wollen das gar nicht machen, wir wollen uns da raushalten. So, das geht nicht, denn ihre eigenen Wähler werden arbeitsunfähig. Und für die muss man etwas machen. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz klare Sache, die liegt auf der Hand. Hier muss etwas passieren, und dazu gibt es inzwischen so viele hervorragende Instrumente.
Können Sie sich erklären, woher dieser Widerstand kommt? Also Sie hatten erwähnt, dass das kompliziert ist, die Prozesse könnten zu kompliziert sein, zu undurchsichtig sein. Mir ist aufgefallen, dass insbesondere so bis 2010 der Widerstand noch größer war. Gab es da irgendwie am Anfang, gab es historisch irgendwelche Versäumnisse oder Fehlleitungen?
Ja, natürlich. Das Problem der Langzeiterkrankten ist ein altes Problem. Und wir hatten in den 90er Jahren ein anderes Instrument, die Krankenrückkehrgespräche. Ja. Das ist ein nicht sinnvolles Instrument. Und die Betriebsräte, die hier die Finger vom BEM halten müssen, müssen als erstes mal ihre Vereinbarung zum Krankenrückkehrgespräch kündigen. Sie haben dann Mitbestimmungsrecht und das ist eine ganz einfache Sache. Mhm. Dann gibt es eine zweite Sache, die ist gar nicht so einfach. Wir erleben das bei der stufenweisen Wiedereingliederung. Die setzt auf eine gewisse Solidarität der Beschäftigten. Für eine bestimmte Zeit müssen andere einen Teil der Aufgaben ihrer Kolleginnen und Kollegen übernehmen. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich. Da gibt es auch Widerstände dagegen. Und ich erwarte von Interessenvertretungen, dass sie in die Abteilung gehen, dort dafür werben, dass man miteinander solidarisch ist. Mhm. Und das ist im heutigen Arbeitsleben weniger selbstverständlich, als ich das in den 70er Jahren kennengelernt habe. Und das ist natürlich auch eine schwierige Rolle. Der Betriebsrat muss auch an einen Teil seiner ordentlichen Wähler herantreten und sagen, wir werben dafür, dass ihr jetzt in den nächsten 4 Wochen für eure Kollegin einige Arbeiten mit übernehmt. Das stößt nicht bei allen auf Begeisterung.
Ja, ist klar. Und das bei parallel zunehmend wachsendem Druck, ne? Arbeitsanforderungen, und das fördert ja nicht gerade das Miteinander, das solidarische Miteinander. Mhm. Ja, darüber hinaus gibt es so weitere aktuelle BEM-Entscheidungen, mit denen Sie sich da jetzt gerade beschäftigen. Was ist da so gerade in der Rechtsprechung am Dampfen?
Ja, die Gerichte arbeiten das ab, was zu ihnen kommt, und die Grundfragen sind längst geklärt. Mhm. Und jetzt geht es darum, dass selbst jemand, der eine kleine Erwerbsminderungsrente hat, aber noch einen Arbeitsvertrag hat, dass der weiter im Callcenter arbeiten kann, worauf er also 3 Stunden, ne, worauf er auch angewiesen ist, weil die Erwerbsminderungsrente zu niedrig ist. Mhm. Das heißt, wir haben inzwischen das Feld viel breiter gespannt, für die das in Betracht kommt. Viel wichtiger ist, dass inzwischen die Verbindung zum Arbeitsschutz sich langsam verbessert. Das BEM-Verfahren ist die beste Wirksamkeitskontrolle, zum Beispiel zur Einhaltung der Lastenhandhabungsverordnung. In den ersten Fällen am Bundesarbeitsgericht gab es niemals eine Gefährdungsbeurteilung dazu. Aber es gab jede Menge an Lasten und es gab jede Menge an arbeitsschutzwidrigen Zuständen. So, hier gibt das BEM die Chance, so etwas zu ändern. Deswegen habe ich in einem anderen Beitrag das Ganze einen doppelten Suchprozess genannt. Das ist nicht nur der Suchprozess für den einzelnen konkreten Beschäftigten, sondern auch der Suchprozess in dem Betrieb. Wie gehen wir denn jetzt mit diesen lange Zeit vernachlässigten Themen um? Mhm. Die Lastenhandhabungsverordnung ist bis heute etwas, was nicht besonders gut beachtet wird.
Wohl wahr. Die Lastenhandhabungsverordnung, das ist eine Gefährdungsbeurteilung?
Nein, das ist erstmal das Arbeitsschutzvorschriften. Dazu gehört natürlich, dass es eine Gefährdungsbeurteilung gibt. Das Wichtige ist natürlich, dass jetzt etwas geändert wird, dass es Hilfsmittel gibt, dass die Lasten verringert werden. Wir hatten am Bau eine wirklich für den Arbeitsschutz hervorragende Entscheidung, dass nämlich die Zementindustrie die 50 Kilogramm Zementsäcke abgeschafft hat zugunsten von 25 Kilogramm Säcken. Das ist für den Arbeitsschutz und für die Wirbelsäule vieler Bauarbeiter eine geradezu revolutionäre Entscheidung gewesen. So, und in der Richtung, ich will das an einem konkreten betriebsnahen Beispiel verdeutlichen. Das habe ich mir vor kurzem geäußert. Es gibt, und jeder kennt das aus der Praxis, Situation, da kommt ein langjährig Beschäftigter in den Betrieb mit einem Attest seines Hausarztes und dort steht drin, mein Patient kann nicht mehr als 10 Kilogramm heben. Dann haben wir in einer Reihe von Fällen einen Arbeitgeber, der sagt, andere Arbeitsplätze habe ich nicht. Punkt. Dann muss man eben gehen. So, das ist keine passende Alternative, Krankheit oder Arbeitsplatzverlust. Diese Atteste sind schon ein Zeichen dafür, dass Arbeitsmedizin unbekannt ist bei den Hausärzten. Auch hier geht es um die Ressourcen. Die Aussage ist, mein Patient benötigt passende Hilfsmittel. Und dann muss man anfangen zu überlegen, wie man das macht. In dem ersten BEM-Verfahren am Bundesarbeitsgericht mussten die unsinnigen Bück- und Drehbewegungen geändert werden. Das war völlig einfach. Die Kiste, aus der die Schrauben genommen werden mussten, musste einfach 30 cm höher gestellt werden. War eigentlich eine Sache, die selbst ein Juraprofessor sich einfallen lassen kann. Da braucht man noch nicht mal große betriebspraktische Kenntnisse. So. Und deswegen ist es so wichtig, die Betroffenen zu hören. Die haben solche Einfälle nämlich auch. Und dann haben wir einen zweiten Punkt, da brauchen wir jetzt professionelle Hilfe, da brauchen wir eher auch die Sicherheitsfachkräfte. Wir haben inzwischen in Deutschland eine sehr ausgeprägte Hilfsmittelindustrie. Wir exportieren mehr, als dass wir sie selber benutzen. Und in der Datenbank Rehadat haben wir hunderte von Beispielen möglicher Hilfsmittel. Für jeden Techniker sind die gut lesbar mit ihren Zeichnungen. Und das ist dann die Sache der Sicherheitsfachkräfte, dass sie gucken, welche Hilfsmittel passen in unserem Betrieb. Und wenn wir hier schwerbehinderte Beschäftigte haben, dann zahlt das Integrationsamt auch erst dazu mal eine Unterstützung. Und die Schwerbehindertenvertretungen sind diejenigen, die das wissen oder wissen können und die das mit in Gang bringen können. Das heißt, wir müssen auch hier einfach den Blick völlig ändern. Und dann ist es natürlich besser, wenn die Arbeit, wo es um Lasten geht, anders und besser organisiert wird.
Ja. Das, den Tipp mit der Reha-Datenbank, also Rehadat, das stelle ich da mal in die Shownotes. Das können dann unsere Hörer dort nachlesen. Das ist wirklich eine sehr ergiebige Nachschlagwerk im Internet. Was mache ich eigentlich oder was, wenn ich als Beschäftigter in einem Unternehmen arbeite, in dem das BEM völlig unbekannt ist, kann ich zu meinem Arbeitgeber gehen und sagen, hey, ich brauche eine Unterstützung, ein Beratungsgespräch, ich möchte ein BEM?
Ja, das hat inzwischen unsere Rechtsprechung ergeben. BEM ist nicht nur ein abstraktes Phänomen und Verfahren, das ist ein individueller Anspruch der einzelnen Beschäftigten. Wir haben inzwischen einzelne sehr anschauliche Urteile, in denen ein Arbeitgeber zum Schadensersatz verurteilt worden ist. Weil, ganz praktisch, Krankengeld ist niedriger als Arbeitsentgelt.
Wer hat die Klage, den Schadensersatz bekommen?
Der Beschäftigte, der hat ja den Schaden. Ne? Er ist dadurch, dass man nichts macht, sagen wir mal 6 oder 8 Monate langzeitarbeitsunfähig. Aber wenn man das alles rechtzeitig gemacht hätte, wäre er nach 3 Monaten wieder am Arbeitsplatz gewesen. Das heißt, er hat für einen Zeitraum von 3 Monaten Krankengeld statt Arbeitsentgelt bekommen. Die Differenz dazwischen ist der Schaden. Das ist relativ einfach. Wir haben inzwischen mehrere Urteile, die das auch bei verweigerter stufenweiser Wiedereingliederung diesen Zusammenhang zur Geltung bringen. Und deswegen ist das auf der juristischen Ebene ist das abgehakt. Das ist gelaufen und innerbetrieblich ist das natürlich trotzdem schwieriger durchzusetzen und möglicherweise ist das für den einzelnen Beschäftigten auch eine viel konkretere Frage. Statt dass er jetzt im SGB 9 Paragraph 167 sucht, würde er zum Beispiel so etwas Einfaches wie eine stufenweise Wiedereingliederung einfordern. Gerade jemand, der in einer stationären Reha war, bekommt dort mit dem Entlassungsbericht inzwischen in etwa 30% der Fälle schon dazu einen ganz konkreten Handlungsvorschlag. Mhm. Und der muss dann im Betrieb umgesetzt werden. Ich glaube, das ist so, ist das für die Beschäftigten einfacher Hand zu haben. Mhm. Und dann wird man ja sehen, wenn man so etwas umsetzen will, dann passt natürlich das, was die Reha-Einrichtung geschrieben hat, nicht eins zu eins auf die betriebliche Wirklichkeit. Und da muss man sich zusammensetzen, das ist der runde Tisch des BEM.
Wie wäre denn ein Gang, also ein konkreter Gang, ohne eine vorhergegangene Reha und die entsprechenden Empfehlungen darin? Kann ich zum Anwalt gehen und sagen, ich klage, bitte Anwalt, hilf mir, das mit einzuklagen? Oder gibt es eine öffentliche Beschwerdestelle?
Ja, also es sind betriebliche Verfahren. Das ist die wichtigste Beschwerdestelle, sind Interessenvertretungen. Mhm. So. Und die können etwas machen. Dann haben wir ja auch eine Reihe von Arbeitgebern, Personalabteilungen, die das auch machen wollen, so, wo sich das bloß vielleicht nicht so gut herumgesprochen hat. So, dann haben wir andere Situationen, da stehen die Menschen erstmal relativ allein. Seit dem 01.01.2018 gibt es die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung nach § 32 SGB 9. Und da sind im Moment, wir haben in beim Bundesgebiet inzwischen 500 Beratungsstellen, das ist schon eine ganz schöne Zahl. Und die sind noch dabei, sich zu sortieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass in solchen Ballungsräumen wie in Hamburg oder im Ruhrgebiet sich auch solche Beratungsstellen bilden, die einen Schwerpunkt auf betrieblichen Verfahren haben. Mhm. Bisher haben sie andere Schwerpunkte. Mhm. Aber im SGB 9 steht so viel drin, mhm. Dass auch das eine mögliche Lösung ist.
Wir hatten gesagt, es gibt diese Teilhabeberatung und das, da kann sich jeder mit bestimmten Voraussetzungen, die man im Netz irgendwie bekommt, die Richtlinien angucken, also die Rahmenbedingungen, die Förderrichtlinien, und dann kann man sich bewerben, und zwar beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
Also, es ist einfacher, man kauft unseren Kommentar, liest, was da zu § 32 steht, da sind alle Links und Hinweise zu finden.
Und der Kommentar ist schon auch
auf dem Markt? Ab Ende August ist er auf dem Markt.
Ab Ende August.
Also wenn der Podcast erscheint, ist er bestimmt auf dem Markt.
Da ist er bestimmt. Dann nehme ich also diesen Hinweis und auch diesen Literaturhinweis auf alle Fälle mit aus. Bloß dann ist die Goldgräberzeit vorbei, oder?
Gut, dafür schicke ich Ihnen meine Kommentierung, ganz einfach.
Sehr schön. Okay, ja, Mensch, das war jetzt mal so ein kleiner Exkurs, weil das auch im Kollegenkreis ganz spannend diskutiert wird und wir da nicht so richtig weitergekommen sind, dieses zum Thema Teilhabeberatung. Wissen Sie zufällig, ob die so aus dem Lameng, ob die Krankenkassen mit dem Paragraphen 44.4 des SGB 5, ob das etwas damit zu tun hat? Das ist auch, die haben da so einen Beratungsauftrag für Versicherte.
Ja, also das heutige Sozialrecht wird bekanntlich immer etwas komplizierter. Und der Bundestag versucht, dem entgegenzusteuern, indem er Beratungspflichten, Beratungsrechte verteilt. Mhm. Da war ein großer Weg, dass er gesagt hatte, die Krankenkassen sollen alle Langzeiterkrankten beraten über Wege, wie sie wieder in die Arbeit kommen. Das ist etwas, da haben wir auch in unserem Forschungsprojekt gar keine Lösung gefunden, weil die Präventionsabteilungen der Krankenkassen sagten, das macht sein, wir sind auch für Prävention zuständig, aber für Krankengeld ist die Leistungsabteilung zuständig. Mhm. Und was die Leistungsabteilung macht, wissen wir nicht. Mhm. Und den Leistungsabteilungen ist das eine große Überraschung. Sie zahlen Krankengeld aus, oder sie verweigern Krankengeld, aber sie sind überhaupt gar keine Beratungs- stelle. Es wäre genauso, als wenn ich an den Schalter meiner Sparkasse gehe und sage, ich will heute nicht 300 Euro haben, ich will heute eine Beratung haben. Okay. Das wird auch nicht funktionieren. So, das ist also einfach, der Bundestag hat sich was Richtiges gedacht und die Wirklichkeit hat sich nicht geändert. So, das ist auch einer der Hintergründe, warum man jetzt die unabhängige Teilhabeberatung eingeführt hat, weil das mit den Beratungspflichten bei den Reha-Trägern nicht, ich sage es vorsichtig, nicht überall gut läuft. Und die Reha-Träger haben sich ganz mit harten Ellbogen durchgesetzt, dass man die Servicestellen abschafft. Das war ein Versuch des Bundestages im Jahr 2001, Beratungspflichten in einer neuen Organisationsform zu etablieren.
Sehr gut gedacht.
Sozialwissenschaftlich zeigt sich, dass die Koppelung von Ansprüchen und Änderungen der Organisationsformen eine wenig erfolgreiche Kopplung ist. Mhm. Entweder gibt es Ansprüche oder man ändert die Organisation. Mhm. Dass man das beides so zusammen macht. Und, aber die, erstens ist es so, wir haben einige Reha-Träger, die sehr engagierte Beratung gemacht hat und machen. Mhm. Und jetzt verlangt das Gesetz von allen, dass sie eine gut sichtbare Ansprechstelle schaffen. Wenn wir uns angucken, die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, die sehr gute gemeinsame Servicestellen betrieben hat, die auch die Berichte der Servicestellen ins Netz gestellt hat, und da sah man unheimlich viele Anregungen. Jeder, der BEM-Verfahren machen will, kann aus diesen Berichten neue Anregungen noch holen. Die haben hervorragend dezentrale Beratungsstellen in jedem Landkreis, stehen die Namen der Zuständigen da, die Telefonnummern, es ist alles gut lesbar und verständlich. Mhm. Und dann schauen wir uns einige andere Reha-Träger an und wir haben große Schwierigkeiten, überhaupt auf der Homepage einen Hinweis zu finden, und wir können sicher sein, dass dieser Hinweis den Nicht-Experten, und die Langzeitkranken sind ja durch ihre Krankheit profiliert und nicht dadurch, dass sie vorher 6 Semester Jura studiert haben. Für diese Personengruppe ist das schlecht lesbar. So, das ist ein wichtiges sozialpolitisches Projekt. Das Bundesarbeitsministerium hat die Rechtsaufsicht. Es hat bei den Servicestellen zugelassen, dass die Träger sich nicht ans Gesetz gehalten haben. Und das muss man jetzt mit ihnen kontrovers diskutieren, denn sie sind ja ihnen extra entgegengekommen und gesagt, so, wir machen das jetzt so, damit das die Träger einfacher organisieren können. Aber dann müssen sie das natürlich auch machen.
Ja.
So, und dann haben wir bei allen großen Trägern haben wir soziale Selbstverwaltung. Wir haben einige gewerkschaftliche Vertreter der sozialen Selbstverwaltung, die sich auf diesem Gebiet sehr engagiert haben. Auch, dass das in Baden-Württemberg so gut läuft, liegt an allen Beteiligten dort. Ne? Und auch diese Personengruppe hat hier einfache Hausaufgaben.
Okay. Ich gehe nochmal auf den 44.4, weil da steht ja im Gesetz, dass die Krankenkassen verpflichtet sind, bis zum Ende des Jahres, also bis 21, dann wenn die Servicestellen jetzt vollständig wegfallen, nämlich zum 31.12.18, dass die Krankenkassen bis dahin verpflichtet sind, ein Konzept vorzulegen.
Ja.
Jetzt gibt es aus der von den Verbrauchern, von den Versicherten immer wieder Rückfragen und Rückmeldungen auch unter anderem an mich, dass sich auf dem Gebiet wirklich überhaupt nichts tut.
Gut. Und selbst wenn, Papier ist geduldig.
Ja.
Wir müssen das in einen größeren Zusammenhang stellen und sehen, dass es alles viel schwieriger ist und ganz anders aufgezäumt werden muss. Die Krankenkassen, oder sagen wir so, einige Krankenkassen wenden sich sehr wohl an die Langzeiterkrankten, aber nicht um die Inklusion zu beraten, sondern um sie nochmal einer Untersuchung zuzuführen, dass sie nämlich zum Rentenversicherungsträger geschickt werden sollen.
Mhm.
Und dass sie aus dem Budget der Krankenkasse nicht mehr bezahlt werden sollen, sondern aus dem Budget der Rentenversicherung. So. Das ist damals im Gesetzgebungsverfahren zu § 44 diskutiert worden. Man hat sogar versucht, durch einige raffinierte Formulierungen es zu verhindern, dass die Beratung mit irgendwelchen Untersuchungspflichten verbunden wird. Aber der Handlungs-, ich will nicht gleich sagen Zwang, das ist nicht richtig, aber die Handlungsmotivation der Krankenkassen im Wettbewerb ist es, solche Kosten für Langzeiterkrankte zu verringern. Und wenn man sie eben nicht inkludiert, dann verringert man sie dadurch, dass man sie in den nächsten abschiebt. Und das ist eine sozialpolitische Aufgabe. Und da hat der Bundestag halbe Arbeit gemacht und die Bundesregierung gar keine Arbeit gemacht. Und dieser Mechanismus muss korrigiert werden. Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass wir Anleihen an anderen Teilen des Sozialrechts nehmen. Wir haben dasselbe Problem bei der Frage der Pflegekassen. Auch hier soll es ja Prävention geben, damit Menschen gar nicht erst schwer pflegebedürftig werden. Und hier ist es so, dass wenn die Pflegekassen ihren präventiven Aufgaben nicht nachkommen, müssen sie einfach den Krankenkassen Teil des Geldes zahlen. Mhm. So, das und so denke ich, anders wird es kaum gehen, als dass wir den Krankenkassen hier bei dieser evidenten Untätigkeit Geldlasten zugunsten derjenigen auferlegen, die die Arbeit machen.
Jo, klare Worte. In dem REBEM-Abschlussbericht wird stehen, dass, also auch wieder nochmal Thema Sozialversicherungsträger und Beratung und Beratungsleistungen, dass da sich die Agentur für Arbeit überhaupt völlig zurückhält. Also wenn man so will, ja, fast noch stärker als die Krankenkassen, die ja, immerhin nochmal ein anderes Interesse offenbar daran haben.
Ja, die Bundesagentur für Arbeit ist auf dem Reha-Gebiet ein Problemfall. Und das ist allgemein bekannt. Sie steht selber auch dazu. Sie haben ja damals die gemeinsamen Servicestellen abgeschafft. Sie haben das öffentlich auf ihrer Homepage vor einigen Jahren gesagt, dass sie ihre letzte Servicestelle geschlossen haben. Zu einem Zeitpunkt, wo sie verpflichtet waren, Servicestellen einzurichten. Mhm. So. Und sie haben hier da andere Vorstellungen. Und das ist ein faires sozialpolitisches Gelände, denn wir müssen das jetzt diskutieren. Es sollen ja jetzt Langzeitarbeitslosen, sollen ja jetzt Wege in die Arbeit ermöglicht werden. Und ich habe noch nicht gesehen, dass in diesem Konzept irgendeine Reha-Komponente enthalten ist. Mhm. Und die Sozialwissenschaftler nennen das und beziehen das gerade auch auf die BA, das sogenannte Creaming, dass man nämlich dort die etwas schöneren Teile des Cremes, der dann nach dem Schlagen oben ist, also die weniger angeschlagenen Langzeitarbeitslosen, dass man die vermittelt, seine Statistik aufbessert und die anderen zur Seite schiebt. Mhm. Und das ist seit Jahren ein großes Thema, wie wird Creaming in der Arbeitslosenversicherung und vor allem in der Grundsicherung verhindert. Und daran muss man auch jetzt die Pläne des Bundesarbeitsministeriums messen, was hier passieren soll. Mhm. Der jetzige Gesetzentwurf hat da keine offensive Reha-Komponente.
Okay.
Aber das muss man diskutieren. Da ist ja noch kein Gesetz.
Mhm. Okay, und das wird aber diskutiert. Und da sind dann,
was heißt, es wird diskutiert? Es wird immer nur das diskutiert, was irgendjemand aufbringt.
Okay. Und das hat jetzt, das ist in keinem
Ich habe, es hat, glaube ich, noch nicht die Anhörung zu dem Gesetzentwurf gegeben.
Mhm. Gibt es da Leute, die sich dafür stark machen? Gibt es da eine Lobby?
Das ist wie in all diesen Punkten. Für die Langzeitarbeitslosen ist der Lobbyismus sehr schwach und die Das Engagement der Gewerkschaften für diese Personengruppe hält sich in Grenzen.
Gut, oder soweit so gut. Ja, gibt es darüber hinaus noch etwas, was Sie... Nein, ich sehe gerade, dass wir haben ja den neuen, den die DSGVO, die neue Datenschutzgrundverordnung, ja, der die EU-Richtlinien, ja. Also... Gibt es da eigentlich neue oder gibt es da Auswirkungen auf das BDSG, also runtergebrochen auf den Bundesdatenschutz, oder welche Auswirkungen mit Blick auf das BEM? Ne? Also gibt es da was zu beachten?
Gut. Erstmal, der Grundsatz des Schutzes personenbezogener Daten, zwar gerade sensibler, gesundheitsbezogener Daten, der ist ja schon seit vielen Jahren im Gesetz verankert. Der ist natürlich nochmal im Unionsrecht jetzt verdeutlicht worden. Und von daher ist erstmal der Grundsatz seit vielen Jahren existent und muss natürlich auch weiter beachtet werden. Wir haben sehr wenig Konkretisierung dazu im BDSG und wir haben eine wichtige Konkretisierung, die das BEM von einer Seite her, dass nämlich die Aussage vieler Arbeitgeber, wir dürfen dem Betriebsrat nichts zu BEM-Berechtigten sagen wegen des Datenschutzes, das ist dort korrigiert. Einer der Offenbarungspflichten personenbezogener Daten sind Informationspflichten gegenüber Interessenvertretungen. Das steht jetzt ausdrücklich in § 26 des neuen BDSG drin.
Okay.
So, ganz einfach.
Okay.
So. Und für unser Thema ist das Entscheidende der Perspektivwechsel, den ich am Anfang genannt habe. Wir haben vor allen Dingen am Anfang eine sehr starke Tendenz gehabt, dass erstmal am Anfang ärztliche Atteste stehen. Die Betroffenen sollten sich salopp gesagt erstmal ausziehen, machen sie sich erstmal frei, wie das so in so einer Arztpraxis heißt, und bringen sie erstmal ihre Arztberichte und eine Entbindungserklärung von der Schweigepflicht mit. Das war immer falsch und ist heute erst recht falsch. Mhm. Und denn das ist eine Einwilligungserklärung. Eine Einwilligungserklärung kann nur freiwillig gegeben werden. Wenn wir die Perspektive wechseln, dass es um die Anpassung der Arbeitsplätze geht, dann stellen sich die Fragen sowieso anders. Also in unserem Fall, da der damals 2007 am BRG war, da war allen bekannt, dass der Betroffene eine Wirbelsäulenoperation gehabt hatte. So, mehr muss man gar nicht wissen. Ob der vierte oder sechste Lendenwirbel besonders beschädigt ist, ist an einem Arbeitsplatz, wo erstmal die Hausaufgaben gemacht werden müssen, Lastenhandhabung, niedrigere Lasten, völlig egal. Und dann kann es am Ende sein, wenn wir jetzt über Hilfsmittel reden, und da würde ich schon denken, ein neues schickes Exoskelett, was ein bisschen mehr Geld kostet, ne? Dass hier auch ein Arbeitgeber erfahren kann, dass es eine betriebsärztliche Untersuchung gibt, am besten gekoppelt mit einer Beratung durch die Sicherheitsfachkraft. Ist das für diesen betroffenen Menschen überhaupt ein geeignetes Hilfsmittel, bevor man das Geld ausgibt? So, aber dann ist die Aussage des Arztes eine ganz andere. Der sagt nicht, was mit dem fünften Lendenwirbel ist, sondern der kann nur sagen, das Exoskelett Sorte X ist hier geeignet, Sorte Y ist hier ungeeignet.
Ja.
Da haben wir gar kein personenbezogenes Datum. Das ist dann, also der BEM-Prozess muss datenschutzsensibel geführt werden, weil das große Ängste sind. Aber wenn er auf die Änderung der Arbeitsbedingungen zentriert ist, dann stellen sich diese Probleme nicht in dieser Schärfe. Und das andere, das muss einfach mal beendet werden, dass hier erstmal verlangt wird, Arztberichte auf den Tisch zu legen.
Ja, so eine generalisierende Absolution, so, ne? Unnötig. Ja, eine etwas offenere Frage, fällt Ihnen noch etwas ein, was unsere Hörer noch darüber hinaus wissen sollten, was interessant ist, was Ihnen dazu noch einfällt, was Kommendes, was Gewesenes, was Aktuelles?
Es ist wichtig, dass man das BEM also aus dem Windschatten rausholt, dass hier Personendaten erstmal auf den Tisch ausgebreitet und meistbietend versteigert werden. Mhm. Es muss dann wegkommen, dass man das Ganze als ein unerhört kompliziertes Verfahren sieht, sondern wenn wir die betroffenen Personen in den Mittelpunkt stellen und ihre Situation, dann haben wir dazu jede Menge an Herausforderungen. Wir haben inzwischen in vielen netten kleinen Handbüchern Fallbeispiele aller Art, wie so etwas funktioniert. Auch Fallbeispiele, wie man in die Sackgasse kommt. Mhm. Und das Wichtigste ist Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Das ist wahr. Vielen, vielen Dank erstmal bis dahin, Herr Kothe. Ich habe jetzt noch eine Standardfrage parallel zu den Interviews, zu den Gesprächen, die ich führe, frage ich jeden, den ich so ans Mikro kriege, die Standardfrage zur Qualifizierung, quasi so eine kleine Umfrage, die ich parallel dazu mache. Und zwar aus den jeweiligen Perspektiven der meiner Gesprächspartner, und das können juristische sein oder auch also Juristen sein oder Fallmanager, whatever. Was gehört Ihrer Meinung nach zu einer guten Ausbildung für einen Fallmanager, der also mit dem für einen BEM-Verantwortlichen, der mit dem BEM-Prozess betraut ist?
Wir haben ja ganz verschiedene Funktionen und Rollen hier. Wir haben erstmal was ganz Einfaches fürs Personalwesen. Natürlich gehört das inzwischen zu den festen Herausforderungen. An unserer Hochschule haben wir einen Studiengang, das heißt auf Neuhochdeutsch Human Resource Management. Und da gibt es natürlich Arbeitsrecht. Und das ist sehr gut nachgefragt von den Studierenden. Mhm. Ich habe auch dort Abschlussarbeiten betreut, wie organisiert man ein BEM-Verfahren und ähnliches. Also,
das ist das Thema, das ist interessant.
Ja, das gibt es bei uns. Da muss man mal in die Halle kommen.
Okay.
Das ist nicht, das ist nicht überall an einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät üblich. Mhm. So, aber das ist, glaube ich, hat sich rumgesprochen im Personalwesen, dass man hier die Grundlagen kennen muss, und da gehören zu den Grundlagen natürlich auch die arbeitsrechtlichen Grundlagen. Mhm. Bei den Betriebsräten haben wir ja ein bestimmtes Angebot, und ich glaube, das wird auch hinreichend nachgefragt. Da möchte ich sehr ungern sowas machen wie jetzt so eine Aufsichtsbehörde, die sagt, welche Lehranteile sollen wie dort gewichtet werden. Ich will auf eine weitere wichtige Chance hinweisen im Bereich der Schwerbehindertenvertretung, die ja sowieso eine sehr aktive Gruppe beim BEM sind, ist für den ersten Stellvertreter das Fortbildungsrecht im neuen SGB 9 jetzt hier ausgehend von. Der erste Stellvertreter hat denselben Fortbildungsanspruch wie die Vertrauensperson selbst. Das heißt, letztlich hat sich die Zahl der Berechtigten bei der SPV verdoppelt.
Genau.
Und das Angebot hat da noch nicht nachgezogen.
Okay.
Das ist aber eine engagierte Gruppe, und für die muss jetzt entsprechende praxisgerechte Veranstaltungen geben. Mhm. Und am Anfang muss man auch immer wieder darauf hinweisen, dass das jetzt anders ist. ne, dass auch Stellvertreter einen vollen Fortbildungsanspruch haben. Das ist auch sachlich ganz klar, das war für den Bundestag gar kein großes Problem, weil das ist eine sogenannte Einpersoneninstitution und im Urlaub, in der Krankheit und so weiter muss ja irgendjemand die Arbeit machen. Wir können ja nicht beim BEM-Verfahren Schild anbringen, SPV ist im Moment gerade an der Ostsee. So, und,
obwohl wir es ihm gönnen.
Ja, und das wird sich herumsprechen, darüber arbeiten wir natürlich mit unserem Kommentar und mit anderen Informationen. Und das ist eine Personengruppe, die wird hier sehr engagiert. Bei meiner letzten Fortbildung für Schwäbinnenvertretung, da ging es nur um die Schwäbinnenvertretung eines Konzerns, war es so, dass aus fast allen Standorten auch der erste Stellvertreter dabei war.
Okay.
So. Das muss angeboten werden, das muss organisiert werden und dann bin ich gar nicht so sehr daran interessiert, dass die jetzt hier alle juristischen Finessen kennen. Das Wichtigste ist eher, dass der Perspektivenwechsel von der Selektion zur Inklusion, dass der anhand immer neuer geeigneter Beispiele verdeutlicht wird. Daran entscheidet sich das.
Also die Haltung, ne? Die
nicht,
Haltung,
ob wir jetzt vielleicht noch drei weitere Urteile des Bundesarbeitsgerichts da mit in die Seminarpapiere nehmen.
Ja, Herr Kutte, toll. Vielen Dank, das war super. Das also war mein Gespräch mit Professor Dr. Wolfhard Kothe, das für mich in mehrfacher Hinsicht sehr aufschlussreich war. Also insbesondere der Blick hinter die Kulissen auf den Umgang und die sich manchmal in ihren Aufgaben und Zielen zu widersprechen scheinenden Strukturen war für mich erhellend und gleichzeitig auch ein bisschen frustrierend, gebe ich zu. Also mir scheinen die Rolle der Reha-Träger, deren Selbstverständnis und Aufgaben, wie sie politisch gewollt sind, zuweilen doch recht widersprüchlich. Das ist ein Thema, das sich allemal lohnt, hier weiter zu verfolgen, auch auf diesem Podcast. Dabei behalte ich selbstverständlich immer die Prävention und die Inklusion im Arbeitsleben im Blick. Das ist meine Perspektive, meine Sichtweise auf das Thema und das wird so bleiben. In der nächsten Folge, das ist die Episode 10, die erscheint am 23.11.2018, spreche ich mit Christine Zumbeck. Christine Zumbeck ist oder war vielmehr Leiterin des RIBEM-Projektes, das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dort aus der Ausgleichsabgabe gefördert wurde. Und es war angesiedelt beim DGB Bildungswerk Bund. Dieses Projekt ging jetzt im September nach 3 Jahren zu Ende. Ich spreche mit Christine Zumbeck über die Ergebnisse und Empfehlungen aus dem Projekt. Das wird spannend. Sie wissen, ich freue mich über Ihre Anmerkungen, Anregungen und Wünsche zum Podcast, die Sie auf zum Beispiel auf der Podigy Seite bei den Shownotes hinterlassen können. Wenn Sie die nicht gleich finden oder das über Spotify oder YouTube hier hören, dann schreiben Sie mir doch gerne auch eine Mail an richter@ipeco.de. Wir hören uns im November wieder, hoffe ich. Bleiben Sie bis dahin gesund und gespannt auf Neues. Tschüss!